Bei uns in Hahn. Geschichten aus der Gartenstadt und drumherum. Dein Hahner Podcast mit Frank Hoffmann.
Hallo Hahn und herzlich willkommen zu Teil 2 mit Fabian Piepenstock. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und auch hier wieder Interesse hast, dir diesen Teil anzuhören. Fabian berichtet in diesem Teil über die Praxis und warum ihm dieser Beruf so viel Spaß macht. Wir sprechen auch über die Trends bei Bestattungen, über das Thema Digitalisierung und über den Online-Shop der Firma Piepenstock. Viel Spaß! So, in der täglichen Praxis, was gefällt dir denn am besten an deinem Beruf?
Die Vielseitigkeit. Also man kann sich morgens oder am Vorabend ganz viele Gedanken machen, was man am nächsten Tag alles macht. Und erstens kommt es anders, zweitens als du denkst. Also kein Tag ist wie der andere. Natürlich gibt es ein paar Arbeitsschritte, wo sich so eine gewisse Routine einschleicht, was ja so sein soll und sein muss. Ja, sonst wenn man immer alles neu lernen müsste, da würde man kognitiv ja auch gar nicht mehr mitbekommen. Aber es ist halt wirklich kein Tag oder kein Fall wie der andere. Ich für mich habe, und das haben wir aber eigentlich auch als Unternehmen, haben zum Beispiel jetzt abgesehen davon, von der tatsächlichen Betreuung der Hinterbliebenen, die eben den Großteil der Arbeit ausmacht und auch der den Großteil ausmacht, warum die Arbeit so sinnvoll und zielführend ist, weil man eben nicht den ganzen Tag nur mit traurigen Menschen zu tun hat, sondern vor allen Dingen auch mit dankbaren Menschen, ja, die einfach glücklich darüber sind, dass man ihnen da in so einer Ausnahmesituation helfen kann. Haben wir zum Beispiel einen ganz großen Fokus gelegt auf kreative Gestaltungen im weitesten Sinne. Ja. Und das jetzt das Dekorieren in der Trauerhalle ist oder eben die Gestaltung von Zeitungsanzeigen und sich da ja kreativ auszutoben dann auch mal, um da eben jeden Todesfall so stark zu individualisieren wie nur irgendwie möglich, ist das ja, sagen wir zumindest eins meiner Steckenpferde, dass man da möglichst viel Individualität reinbringt und nicht sich die Angehörigen hier die Musterkarte aus dem Katalog Nummer 37 aussuchen, sondern eben ist die Zeitungsanzeige so, wie die sich die aussuchen, nach Möglichkeit nicht oder nicht allzu schnell nochmal gibt, ne, dass man das dann eben durch Bildbearbeitungen, durch das individuelle oder kreative Zusammenstellen von Texten oder so, den eben ganz individuell den Angehörigen vorschlägt und dann da irgendeine Kombination draus findet, die so noch keiner vorher hatte und vielleicht auch danach nicht direkt der nächste abkupfern kann, weil es eben wirklich auf den einen Verstorbenen passt, aber nicht auf den nächsten.
Mhm. Ja. Es gibt ja jetzt auch so neue Trends bei Bestattungen oder auch bei der Gestaltung des Grabes. Also ich finde, also auffallend finde ich jetzt zum Beispiel in Deutschland, wenn man so über die Friedhöfe geht, da sind unglaublich viele Grabsteine mittlerweile mit dem Bild des Verstorbenen. Mhm. Ja, das kannte man eigentlich eher so aus Portugal, Spanien, Italien. Und es gibt auch welche schon so mit QR-Codes, wo man dann sich so ein kleines Video anschauen kann, wo dann auch so ein bisschen was über den Verstorbenen erzählt wird. Was ist denn so der Trend in Hahn?
Mit den Bilder oder so, das gibt's schon auch immer mal wieder und sicherlich heute mehr als vor 20, 30 Jahren, aber ist auch nicht so, dass man jetzt sagen könnte, das macht irgendwie jeder, zumal man da wieder an so einem Punkt ist, was erlaubt der Friedhof, ne, Friedhofssatzung, was steht da drin, was ich darf und was ich nicht darf. Das führt, glaube ich, dazu, dass es das in Hahn insgesamt recht wenig gibt. QR-Code wüsste ich zum Beispiel jetzt auf Anhieb.
Nee, den habe ich woanders so gesehen, nicht hier in Hahn, den QR-Code.
Ich würde behaupten, dass ich auch in Hahn schon mal an einem vorbeigelaufen bin, aber der kann nicht so prägnant gewesen sein, dass ich es mir jetzt wirklich direkt gemerkt hätte. Insgesamt ist es natürlich so, dass sich auch bei Bestattungen gesamtgesellschaftliche Trends abbilden, ne? Also dass immer mehr Leute auf nachhaltige Produkte Wert legen. Wir haben für uns da irgendwann mal einen sehr hohen Standard auch einfach definiert und das kommt, so glauben wir oder so sind die Rückmeldungen, die wir erhalten von den Familien bei uns auch gut an. Ja, also bei uns gibt es ganz viele Särge und Urnen eben aus Hölzern, aus nachhaltiger Forstwirtschaft oder von möglichst lokalen oder regionalen Herstellern so weit führen, dass eben manche unserer Uhren hier in Hahn hergestellt werden oder dass der Sarg, der bei uns am meisten für Einäscherungen genommen wird, eben von einem Sozialwerk, einer Werkstatt für Menschen mit körperlicher, geistiger Behinderung oder zur Requalifizierung nach Burnout-Erkrankungen zum Beispiel, die da beschäftigt sind, dass das der meistverkaufte Sarg bei uns eben ist.
Da muss ich auch mal eben einhaken, Fabian, ja. Weil, also wenn ich mich nur an die Situation erinnere, wenn wir einen Verstorbenen in der Familie hatten, dann ist man auf der einen Seite gefangen irgendwie so von der Trauer und von dem, was da jetzt alles so kommt. Und dann sitzt man da bei euch als Dienstleister und ja gut, also ihr macht das schon professionell, ihr holt einen ja dann ab, beziehungsweise wir haben ja auch verschiedene Bestatter gehabt, die sich dann auch auf uns eingestellt haben. Aber letztendlich ging es dann schon immer so in den Gesprächen auch so, wie machen wir das denn jetzt? Ne? Also das ist so der Katalog der Urne und wie haben sie das vor? Weil der Gesetzgeber sagt ja auch, du hast jetzt nicht ewig Zeit, sondern das muss ja irgendwann auch in einer bestimmten Frist alles erledigt sein.
Ja.
So, und da frage ich mich jetzt so, haben da die Leute wirklich einen Kopf, ob das jetzt ein zertifizierter Sarg ist oder aus einer Behindertenwerkstatt? Also mir wäre das, glaube ich, in dem Moment eigentlich egal. Hauptsache, der Sarg sieht schön aus. Oder wie macht ihr dann das Gespräch? Also ich meine, ihr stellt dem Kunden das ja dann quasi vor. Ja. Aber ist der überhaupt in der Lage, dann so eine sachliche Entscheidung dann auch zu treffen? Weil, also ich weiß immer noch so, bei uns war das eigentlich so wie so hinter so einem Schleier hat man dann so einfach nur funktioniert. Und hinterher hat man dann auch gedacht, ach, hätten wir vielleicht auch anders machen können, aber ist egal, jetzt haben wir es so. Ne?
Ja, ja. Also natürlich ist da nicht jeder für offen und jeder für zu haben. Und für manche ist das dann auch sicherlich zu viel. Diese Fristen, die es gibt, die haben sich in den letzten Jahren alle ein bisschen erhöht. Also die Bestattungsfrist ist von 7 auf 10 Tage für Erdbestattung erhöht worden. Urnenbestattung hat man bis zu 7,5 Wochen Zeit. So Fristen kann man auch immer verlängern lassen, so dass sich die Angehörigen auch einfach dann die Zeit nehmen können.
Ach so, das geht auch. Ich kann die Frist verlängern.
Ja, genau.
Okay.
Da ist dann aber tatsächlich so, kulturell bedingt wollen das dann doch wieder die wenigsten. Ne? Die meisten Leute sind dann auch eigentlich recht froh, die Bestattung hinter sich zu haben, eben so einen logischen und für den Trauerprozess notwendigen Meilenstein zu setzen. Ja, aber in der Theorie geht das eben. Und heute, also grundsätzlich ist es natürlich so, dass der Tod und Sterben wird immer weniger tabu, als es eben vor 10, 15 Jahren war. Entsprechend kommen die meisten Leute mit einem anderen Grundverständnis heute hierhin, als das eben vor ein paar Jahren noch der Fall war, so dass einfach die Zahl derer, die dann eben sich da einen Kopf drüber machen möchte, größer wird. Auf der anderen Seite gibt es auch noch Leute, die das für sich ja ganz bewusst immer als Fokus haben. Ja, also jemand, der immer in einem Bioladen einkaufen geht, der wird auch beim Bestatter darauf achten, einfach weil er das so im Alltag gewohnt ist und die Zahl der Personen steigt einfach. Und dann ist es da tatsächlich, finde ich, auch ein Stück weit unsere Pflicht als Bestatter darüber aufzuklären, dass es diese Möglichkeiten überhaupt gibt, weil klar, das ist so, früher war das so, oder anders, ganz früher war es so, der Sarg ist vom Schreiner vor Ort gebaut worden und dann mit den Uhren eben ähnlich, dann ist das wie überall zentraler geworden. Es gibt große Sarghersteller und viele große deutsche Anbieter. Und dann ist das wieder komplett eingebrochen und die deutschen Hersteller gehen in die Insolvenz und es wird im Ausland gefertigt. Und das führt dazu, dass es eben nur so ein Standardsortiment gab, aus dem man auswählen konnte. Und heute ist es dann eben wieder genau andersrum. Ne? Es gibt dann eben doch genug Künstler, gerade bei Urnen, oder Handwerker, die Kleinserien gerade bei Urnen produzieren wollen, die eben sagen, die machen das eben lokal und individuell und besonders. Und wenn man jetzt als Bestatter weiterhin nur hergeht und sagt, es gibt die drei großen deutschen Hersteller, sucht ihr eine Urne aus dem Katalog aus, nach Möglichkeit noch ohne sie physisch mal sehen zu können, dann ist das nicht mein Verständnis von einem guten Dienstleister, sondern eben da haben wir eben die Erwartungshaltung an uns, dass wir den Familien hier, die wir betreuen, zumindest mal aufzeigen. Hm. Die Möglichkeit gibt es oder die Möglichkeit gibt es und man sich das angucken kann und dann eben ja immer noch aus dem Portfolio, was wir eben hier haben, einigermaßen standardisiert aussuchen können, ohne da Wert auf drauf zu legen, ob das jetzt die Zertifikate hat oder nicht, sondern eben einfach weiterhin in Anführungszeichen nur nach Geschmack dann aussuchen können. Ne? Die Möglichkeit besteht ja immer noch, ist ja einfach nur eine Verbreiterung des Spektrums.
Du hattest vorhin gesagt, 150, 250 Beerdigungen so ungefähr im Jahr in eurer Größenordnung vom Betrieb her. Ne? Mhm. Seid ihr dann auch auf Hahn sozusagen festgelegt oder kommt das auch vor, dass man dann auch Bestattungen in Wuppertal hat oder Düsseldorf oder ist das schon eher regional dann hier auf unsere Gartenstadt bezogen?
Ja, also Bestattungen sind, das ist ein Phänomen generell, sind einfach ein sehr lokales, manche sprechen auch so von hyperlokalen Phänomenen, also durchaus, wenn man jetzt an Großstädte denkt, dann macht der Bestatter in Berlin-Kreuzberg, macht in Prenzlauer Berg nicht eine einzige Bestattung, sondern wirklich nur in Kreuzberg, nur in seinem eigenen Kiez. Und so ist es dann unterm Strich auch, dass für uns der Großteil natürlich hier in Hahn stattfindet. Aber Familienkonstellationen ja nun mal auch einfach anders sind. Also es kommt durchaus vor, dass eben die Familie hier in Hahn gewohnt hat, aber mittlerweile die Kinder nach München umgezogen sind und die sagen halt, nach Hahn fahre ich im Lebtag nicht mehr zum Grab oder vielleicht einmal im Jahr, ich möchte Papa lieber in München beisetzen, dann kümmern wir uns natürlich auch über die Bestattung in München. Genauso ist es eben so, dass das natürlich auch in einem viel kleineren Kreis ist. Ne? Der eine Teil der Familie wohnt in Solingen, einer in Wuppertal und nur der Verstorbene hat noch in Hahn gewohnt, dann sind es auch Bestattungen in Hahn. Was tatsächlich aber in der gesamten Branche sehr unüblich ist und so ist es bei uns auch. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Trauerfall betreuen, wo der Angehörige in Flensburg wohnt, und der Verstorbene in München gewohnt hat und da gestorben ist, die ist schon sehr gering. Ja, also das dafür liegt es auch natürlich einfach daran, dass es bei all dem, was es an digitaler Dienstleistung mehr gibt oder an der Möglichkeit, dass man die Angehörigen eben über Zoom, Teams und Co. natürlich beraten kann, bleibt es am langen Ende dabei, dass ein Teil der Arbeit auch einfach vor Ort physisch notwendig ist und das ist somit insgesamt ein sehr regionales Phänomen bleibt, wo man als Bestatter dann tätig ist. Ja.
Und hier in Hahn, wie ist denn so das Verhältnis zwischen Urnenbestattung und Erdbestattung? So wahrscheinlich immer noch der Klassiker, ne?
Erstmal so ganz grundlegend gibt es laut Bestattungsgesetz in NRW quasi auch nur die beiden Bestattungsformen. Wahrscheinlich mittlerweile wird sich das irgendwo zwischen 70-80% Feuerbestattung, sprich Urnen, bewegen und dann 20-30% Sargbestattungen. Die Tendenz nach wie vor noch zu Feuerbestattungen hinsteigend. Gerade so in Brandenburg und Sachsen gibt es auch Quoten, die weit über 90-95% bei Feuerbestattung liegen.
Vom Preis her ist das, sagen wir mal, ein Unterschied, ob ich jetzt sozusagen eine Erdbestattung nehme oder eine Feuerbestattung. Ist Feuerbestattung günstiger, weil ich dann nur eine kleine Urne habe? Ja. Oder tut sich das eigentlich nichts?
Ja, also für die Dienstleistung, die Angehörigen bei uns als Bestatter haben, tut sich's eigentlich nichts, weil ein Sarg ist bei allen Krematorien trotzdem vorgeschrieben. Ja, das führt natürlich bei Feuerbestattung schon dazu, dass man oft günstigere Särge nimmt, als sie bei einer Erdbestattung gewählt worden. Die Gründe dafür sind vielseitig unterschiedlich, teilweise rational, nachvollziehbar, bei anderen Dingen emotional gesteuert. Aber dafür, dass man Geld eben beim Sarg dann oft spart, kommt eben die Urne ja zum Beispiel zusätzlich noch hinzu, die es bei der Erdbestattung nicht gegeben hätte. Das Krematorium, was es bei der Erdbestattung logischerweise nicht gibt, kommt dazu, sodass die Dienstleistungen eigentlich rundherum alle ähnlich teuer sind. Ja, auch der Florist, der Blumenschmuck, den es vielleicht für die Trauerfeier gibt, das Kaffeetrinken nach der Beerdigung, ist bei Erd- und Feuerbestattung eigentlich immer gleich. Der einzige unterscheidende Faktor bleibt dann am Ende eigentlich der Friedhof.
Mhm.
Und da ist es in der Tendenz schon so, dass, wenn man sich jetzt einen Friedhof anguckt, also den evangelischen Friedhof als Beispiel hier in Hahn nimmt, dann sind da schon die Erdgräber teurer als die Urnengräber, weil ein großer Teil sich einfach an der Fläche bemisst, die das Grab einnimmt. Und da ist nun mal das Grab für den Sarg größer als die Urne. Und auch das Grab, was eben ausgehoben wird, ist für die Urne entsprechend einfacher und von einem Mann relativ kurzfristig oder einer Frau relativ kurzfristig zu öffnen. Das Grab für den Sarg, da muss man dann doch ein paar Kubikmeter und Tonnen Erde bewegen und ist dann dadurch, ist das entsprechend dann teurer, aber ist zum Beispiel durchaus möglich, dass das durchschnittliche Urnengrab auf dem Waldfriedhof hier in Hahn teurer wäre als ein Sarggrab auf einem Kölner Vorstadtsfriedhof. Und somit kann man das tatsächlich nicht so pauschal sagen, dass die Urne oder der Sarg teurer ist. Sind eigentlich eher die, oder die Urnen- oder Sargbestattung, das eins von beiden immer das Teure oder immer das Günstigere ist. Es sind dann eigentlich oft eher die Erwartungen, dass es so ist, oder auch die Begleitumstände, die dann dazu führen, dass es oftmals so ist. Also bei einem Urnengrab, das waren die ersten Gräber, dieses pflegefreie Grab, während man bei dem Sarggrab dann immer noch Vorschriften hatte, dass da irgendwie ein Stein drumherum muss, der natürlich dann auch wieder Geld kostet, dass man eben bei dem Urnengrab die Möglichkeit gab, dass das pflegefrei war und ich mich da nicht mehr kümmern musste. Und bei dem Sarggrab musste man immer noch sich 20, 30 Jahre um das Grab kümmern. Die Gräber für Särge laufen alle länger, die haben eine längere Ruhezeit, eine längere Laufzeit als Urnengräber, sodass ich dann da einfach viele Dinge vermeintlich oder manchmal auch dann reell potenzieren, dass die Vorstellung einfach da ist, Urne ist günstiger als der Sarg. Und sich das in Teilen dann eben auch manchmal oder schon wahrscheinlich in der Quote überwiegend bewahrheitet.
Ich habe jetzt mal gelesen, außer Sachsen und Sachsen-Anhalt gibt es gar keine Sargpflicht mehr. Das heißt, da kann man sich auch im Leichentuch bestatten lassen.
Ja.
Gibt es da Nachfragen in Hahn?
Ja und nein.
Okay.
Also wo kommt das her? Das ist diese
arabischen Ländern, muslimischen Ländern wahrscheinlich.
Ne? Genau, dass es diese Gesetzesänderung gegeben hat, war dem Gedanke geschuldet, dass man Diskriminierung wegen religiösen Gründen entgegenwirken will. Und natürlich für diese muslimischstämmigen Mitbürger ist es eben so, dass die sicherlich auch in Anführungszeichen häufig hier in Deutschland dann eben in einem Leichentuch, wie es dann oft genannt wird, beigesetzt werden. Aber dass das dann oft dem kulturellen Verständnis von so dem Durchschnittsdeutschen einfach widerspricht, sodass es diese Nachfrage in dem Sinne nicht viel gibt oder nur sehr gelegentlich. Und dann auf der anderen Seite ist es dann tatsächlich so, dass es dann auch viele Friedhöfe gibt, die dann für sich definieren, dass diese Beisetzung ohne Sarg nur in bestimmten Grabflächen, manchmal dann auch ganz offiziell oder vermeintlich offiziell als muslimische Grabfelder deklarierte Flächen nur erfolgen können. Ja, dann darf ich als Christ mich zwar auf dem Friedhof auch in einem so ein Tuch bestatten lassen und muss dann aber dafür in das muslimische Grab fällt, führt dann dazu, dass das natürlich auch viele dann nicht machen wollen.
Okay, also schon relativ kompliziert.
Ja, genau. Ah, ja. Wie sehr und wie gut das von den muslimischen Gemeinden angenommen wird, ist auch sehr unterschiedlich von Stadt zu Stadt. Ja, ist dann auch immer die Frage, gibt es überhaupt eine wirkliche muslimische Gemeinschaft in der Stadt oder ist die Moschee wie zum Beispiel hier in Hahn eben nicht in Hahn, sondern in einer der umliegenden Städten. Schon wären dann auch typischerweise die Gräber, die dafür in Frage kommen, nicht in Hahn, sondern in den umliegenden Städten.
Wobei ich jetzt gehört habe, wir haben eine Moschee in Hahn.
Okay.
Irgendwo in so einem Industriegebiet. Weil wir hatten jetzt einen Praktikanten bei uns im Unternehmen und der hat mir das gezeigt. Ach, krass. Der war nämlich Moslem und der hat das gezeigt. Ja, genau.
Okay, das wusste ich noch nicht.
Ja. Nee, war mir auch neu. Also, aber so, der Vater macht das irgendwie, also er sah auch, sagen wir mal, so gut gemacht aus, aber noch so ein bisschen, also nicht so schön wie in Hilden beispielsweise, mit einer richtig schönen Moschee. Ne?
Ja, vielleicht kommt das dann hier demnächst auch in Hahn. Genau. Ja, hier in Hahn haben die Friedhöfe tatsächlich nochmal die Besonderheit, dass sie dann da eigene, also theoretisch gibt es Friedhöfe, die eigene Trägerdienste haben. Die sich eben um den Transport von Verstorbenen auf dem Friedhof kümmern. In der Hahn ist das ein privates Unternehmen und eben zum Beispiel kein städtisches Unternehmen. Da gab es dann aber tatsächlich auch in anderen Städten einfach schon mal die Fälle, wo sich dann diese städtischen Mitarbeiter geweigert haben, einen Verstorbenen in diesem Sargtuch dann zu tragen, weil die einfach hygienische Bedenken dann hatten. Und dann ist das eben manchmal da einfach aneinander vorbei geplant oder gedacht, dass das in Hahn so nicht gibt und dann theoretisch da eben ja auch die eigenen Angehörigen dann da mittragen könnten, wäre es in Hahn zum Beispiel relativ einfach, dass man eben auch so sarglose Bestattungen umsetzen könnte. Aber da ist es tatsächlich so, da die Anzahl der Sargbestattungen rapide abnimmt und Einäscherungen eben nur mit Sarg funktionieren, weil da das Holz als Brennwert notwendig ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es da irgendwie eine steigende Nachfrage so zugibt, tatsächlich verschwindend gering. Und aus Kostengründen tatsächlich kann man auch drüber streiten, ob das dann da sehr günstig, also ob das deshalb eine Nachfrage geben könnte, weil es dann günstiger wäre, weil das hört sich immer so, nach viel weniger an mit diesem Tuch, aber am Ende sind das immer sehr hochwertige Stoffe, die dann da traditionell bedingt verwendet werden. Dieses Einwickeln und dieser Prozess nimmt einfach eine lange Zeit. Dienstleistungszeit wieder in Anspruch. Also ob das dann diese Sargbestattung, ob das sinnvoll wäre unter rein wirtschaftlichen Aspekten für Angehörige, dass das deshalb jetzt ein Trend werden könnte oder so, das wage ich sehr zu bezweifeln.
Na ja, gut, es gibt ja auch so Bestattungsdiscounter, ne? Zumindest in Großstädten habe ich das schon gesehen. Und es gibt also Pauschalangebote, ne? Also dass man sagt, hier also mehr als 4.999 Euro oder sowas bezahlst du nicht. Arbeitet ihr auch an solchen Geschäftsmodellen?
Wir gucken unsere Geschäftsmodelle immer gerne an. Ja. Am Ende sind das Lockvogelangebote. Also der Bestatter ist ja auch ein Stück weit in manchen Sachen Produktverkauf Einzelhändler. Ja, und wie funktioniert das bei Saturn? Bei Saturn steht da groß dran, bei uns gibt es gerade das neue Bon Jovi-Album oder sowas ganz günstig und Fabian Piepenstock und Frank Hoffmann gehen dahin und kaufen sich das neue Album und außerdem dann, ach, wo ich gerade schon mal hier bin, kaufe ich mir noch eine Playstation dazu und noch irgendwas.
Klar.
Und schon hat sich das da gerechnet, dass Saturn dieses Album zur Hälfte des Einkaufspreises weiterverkauft. Das funktioniert bei Bestattungen ja einfach nicht. Also wenn wir jetzt irgendwo hinschreiben, wir verkaufen den Sarg gerade für 100 Euro, dadurch machen wir nicht eine Bestattung mehr. Ja, oder es kommt auch keiner auf die Idee, er kauft den Sarg schon mal und stellt sich den so lange ins Wohnzimmer.
Und, ja gut, aber es gab so einen Pappsarg, den man dann so fürs Krematorium genommen hatte. Und letztendlich, ich sag mal, den Vorwurf muss sich ja auch jedes Bestattungsunternehmen gefallen lassen. Ja. Zu teuer, man will nicht über den Preis groß reden, da ist ja keiner, der dann bei euch da sitzt und sagt, man muss das sein, geht dann nicht noch eine Nummer günstiger. Kommt vielleicht mal vor, aber ist wahrscheinlich auch nicht der Regelfall. Ja. Wenn du dir dann mal hinter die Rechnung anschaust, sag mal so, als Laie wird man ja wirklich sagen, Mensch, da wurde ja wirklich jeder Handschuh nochmal extra abgerechnet, ne? Mhm. Wo ich dann manchmal so denke, so, warum muss das so detailliert drauf sein? Warum sagt man dann nicht so, komm, die Dienstleistung, was weiß ich, ja, in den Sarg verpacken oder sowas, kostet pauschal, was weiß ich, 300 Euro oder sowas. Ja. Ne? Ja. Also ich fand das echt, also da dachte ich auch, ich habe die Rechnung gesehen, dachte so, was ist das denn? Also ja, da wird alles aufgeführt. Ja. Jeder Handschuh, ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber hier ein Tüchlein, da noch ja, was, hier, ja, also da dachte ich auch so, will ich gar nicht so detailliert wissen.
Ja, genau, also antworte ich gleich auch drauf. So, die Ursprungsfrage, so funktionieren zum Beispiel diese, wir machen Bestattungen für 999 Euro pauschal, funktionieren da genauso, wie eben dieses Modell gerade bei Saturn dargestellt. Da sind dann eben ganz viele Kosten nicht berücksichtigt, ja, oder dann ist das so ein Basis Paket, wo irgendwie du als Angehöriger deine Unterlagen in den Briefkasten wirfst und quasi nur gesagt kriegst, so, das ist das fertige Produkt, die Urne ist beigesetzt und du warst bei nichts dabei und konntest nichts entscheiden und so. Und wenn man sich das dann, wenn man sich das dann mal anguckt und sagt, ja, man nimmt so einen Discount-Anbieter und sagt, jetzt möchte ich bei dem Discount-Anbieter das umgesetzt haben, was ich selber möchte. Dann das haben wir ein paar Mal einfach gemacht. Die haben wir dann oft auch so Online-Rechner dann dafür. Ja, das haben wir ein paar Mal gemacht und immer mit dem Ergebnis, dass wir nie teurer waren als dieser Discount-Bestatter. Also wenn man es dann einfach nicht Äpfel mit Birnen, sondern Äpfel mit Äpfeln vergleicht, dann ist der Preis ja auch ohne dieses Billig-Werben am Ende dann da eben teuer und bei uns genauso teuer. Genau. Und zu dem zweiten Phänomen, was du gerade sagtest, so, was da alles aufgeschlüsselt ist und sowas, das hat zwei Gründe. Ganz früher war das so, wie du gesagt hast, so, der Bestatter verkauft irgendwie einen Sarg und hat damit irgendwie alle Dienstleistungen abgerechnet und dann steht auch wirklich nur noch da, Sarg 5000 D-Mark, 10.000 Mark, 3.000 Euro, was auch immer. Und damit ist gut. Dann ist da nichts anderes zu erklären. Das haben sich viele Bestatter dann eben zum Anlass genommen, zu sagen, naja, mittlerweile verkaufen wir eigentlich eben nicht nur den Sarg, sondern machen ganz viel drumherum. Und jetzt schlüsseln wir das irgendwie so möglichst detailliert auf mit der Idee, dass man es transparenter macht. Und dann gab es tatsächlich so ein paar Handreichungen, Empfehlungen, DIN-Normen und sowas, die das dann auf eine Spitze getrieben haben, was man da dann alles zu angeben sollte oder müsste, was dann wirklich dazu geführt hat, dass man das teilweise bis zu dem verwendeten Handschuh, den die Träger auf dem Friedhof getragen hat und so, bis in so kleinste Details dann da eben ausgeführt hat. Und ja, alles entwickelt sich mit der Zeit und so hat sich das dann eben einmal in dieses eine Extrem, was du gerade angesprochen hast, so mitentwickelt und dann aber auch wieder in die andere Richtung quasi zurück. Also, dass man eben von dem Punkt 1950, es wird ein Sarg verkauft und da ist alles eingeschrieben und der Bestatter macht nebenbei 10, 15 Stunden Arbeit und die tauchen nirgendwo auf, sondern die sind alle in dem Produkt irgendwie mit abgegolten. Hinzu, ich schlüssel jeden Handgriff auf. Ja. So rund um die 2010er Jahre dürfte das gewesen sein. Ich schlüssel jeden Handgriff auf und schreibe da jede benutzte Kugelschreiber fürs Kondolenzbuch mit auf oder sowas. Bis man dann heute wieder zu so, ja, als Softwareentwickler würde man jetzt sagen, nutzerfreundlicheren Ansichten gekommen und hat das da eben ein bisschen ja nach wie vor so transparent wie auch nur irgendwie möglich und so detailliert
das ist auch okay.
Eben gehalten, aber eben nicht in so dieser Perversion, dass jeder Handschlag oder jeder einzelnes benutzte Döschen Desinfektionsmittel oder sowas einzeln da aufgeschrieben wird. Ja, bei uns zum Beispiel, was das von meinem Opa, also wir das Beispiel 1970 war, die die Rechnung zwei Positionen lang. Das eine ist der Sarg und das andere sind die Friedhofskosten und dann vielleicht noch das dritte ist das Kaffeetrinken, ne? Bis hin zu, es gibt 50 einzelne Positionen, die irgendwie nur mit so einem Schlagwort tituliert waren, sind heute unsere Tätigkeitsbeschreibungen und Produktbeschreibungen eben so transparent und umfangreich, dass das mittlerweile 6 Seiten sind. Oder immer erstmal da steht, oh Gott, was ist das alles zu lesen? Ne? Aber das ist eben der Idee geschuldet, dass hinterher jeder einfach einmal nachlesen kann, was war das jetzt eigentlich überhaupt und warum ist das notwendig? Warum sind da irgendwo zum Beispiel Kühlungstage berechnet, ja, also die Kühlung von Verstorbenen macht man ja nicht, weil das irgendwie jemand toll findet oder weil man das irgendwie als Rechnungsposition haben will oder so, sondern das macht man, weil es da gesetzliche Vorgaben für gibt.
Klar.
Und um so eins von ganz vielen Beispielen zu nehmen, dass man das einfach dann da ganz transparent erklärt und erläutert und dass so jeder, solange er die Rechnung irgendwie sich anguckt, eben ganz transparent nachvollziehen kann oder eben ja, den Unterschied, warum ist der Sarg vielleicht ein bisschen teurer als bei der letzten Bestattung? Ja, weil es eben mittlerweile andere Vorschriften gibt und weil es mittlerweile dann eben zusätzlich nochmal aus nachhaltiger Forstwirtschaft ist und in Deutschland gefertigt ist und eben nicht aus irgendwie Monokulturen wachsend in Rumänien in einem Sägewerk gefertigt, in China zusammen geleimt und in Deutschland dann nur noch lackiert ist, sondern das eben auf einem anderen höher, sozial höherwertigeren Weg und ökologisch nachhaltigeren Weg passiert.
Ja. In den Shownotes werde ich auch mal eure Homepage verlinken. Die fand ich auch ziemlich gut, auch sehr umfangreich. Ne? Also ihr habt da ein Trauerfeierplanungstool, ein Formalitätenportal, ein Kundencenter, Erblotse, dann gibt es eine Infothek, zum Thema Bestattungsvorsorge gibt es ganz viel. Und ich habe mir vorhin mal, bin noch ein bisschen, das sagt man wahrscheinlich jetzt nicht, aber ich bin noch ein bisschen gesurft auf den Gedenkseiten. Mhm. Ne? Das fand ich jetzt mal so was ganz Neues. Und fand ich auch wirklich interessant, dass tatsächlich Angehörige da auch was posten. Also so öffentlich, also dass sich das jeder so anschauen kann. Da kann man ja so Gedenkkerzen quasi virtuell anzünden und einen kleinen Text darunter schreiben. Mhm. Hat mir sehr gut gefallen. Das war eher schon mal was Neues jetzt, ne? Was da so kommt.
Ja, also die ersten Ideen, die es dazu so gibt, würde ich jetzt behaupten, sind so ja vielleicht 5 Jahre alt. Mhm. Wir machen es jetzt, glaube ich, mittlerweile im gute Frage, 3. Jahr oder so.
Ja.
Also ein bisschen länger sein, im 4. oder 5. Jahr auch schon.
Auch schon, okay.
Ja, 2019 ist zum Beispiel, sind die ersten Seiten von uns, das also seitdem bieten wir das an. Dann mag es das vielleicht so seit 2015 oder so überhaupt geben.
Wie lange sind die denn so geschaltet dann, die Seiten?
Die sind automatisiert. Für, ich glaube, 3 Jahre erst einmal vorgestellt.
Ach, so lange? Also wenn jetzt da ein Verstorbener sozusagen aufgeführt wird, das ist ja, wann der geboren wurde, wann er gestorben ist. 3 Jahre ist die online, dann die Seite von dem Verstorbenen?
Ja.
Okay.
Und das verlängert sich immer dann ich glaube, mindestens 1 Jahr automatisiert, wenn jemand nochmal was neu draufschreibt. Und wir haben zum Beispiel so ein paar Familien, dabei, die nutzen das wirklich für jeden Geburtstag, für jeden Todestag, für so eigene Gedenktage, dann schreiben die was drauf und das führt immer dann dazu da, dass eben die Seite nicht gelöscht wird, sondern sich das nochmal verlängert. Also mit der Idee, solange es jemanden gibt, der das eben beschreibt oder Kerzen anzündet, verlängert sich das weiter. So ein bisschen eigentlich die Idee wie bei der Grabstelle selber. Es gibt so eine Mindestlaufzeit, nur dann jetzt hier halt nicht wie beim Grab 20 Jahre, sondern die 3 Jahre und in dem Fall auch ohne zusätzliche Kosten.
Das wäre mal eine Frage gewesen, ob das so ein Service ist, den quasi jeder so add-on kriegt.
Ja, bei uns schon. Okay. Bei uns gehört das zu einer, oder das gehört zu unserem Verständnis von einer modernen Trauerkultur und eine Trauerkultur und Totengedenken sollte aus unserer Ansicht nach jeder Bestatter fördern. Und deshalb gehört das bei uns dann zu dem Service mit dazu. Genau, und die Familie hat aber auf der anderen Seite auch die Möglichkeit, von Anfang an entweder bei uns zu sagen, wollen wir nicht, oder es gibt halt Admin-Rechte, die immer einmal bei uns sind und einmal bei der Familie. Und jede Familie kann jederzeit hergehen und sagen, Seite löschen oder Seite blind stellen oder Texte, Bilder ändern oder so. Oder auch anders, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo da gleich den beim weiteren Surfen siehst, da ist der Vater von einem ehemaligen Schulfreund bei oder so und dem möchte so eine Kerze anzünden, dann kriegt dein Schulfreund eben eine E-Mail, hier ist eine neue Kerze entzündet und der kriegt dann auch tatsächlich deine Kontaktdaten angezeigt oder deine E-Mail-Adresse und könnte sich dann bei dir bedanken, dass du an ihn gedacht hast oder und tatsächlich schon mal alte Arbeitskollegen auf dem Wege wieder vereint, die sich über Jahrzehnte auseinander gelebt hatten. Echt? Und die riefen dann hier an und haben gesehen, der eine wäre tot eben und haben halt beide Karten von den Familien bekommen und haben dann eben über die Gedenkseite gesehen, dass eben beide sich bei der Familie gemeldet haben und so rüber eben auch den Weg gefunden haben, dass sie sich wieder gegenseitig treffen konnten und so. Also unterm Strich ist so eine Gedenkseite ja ein virtueller Friedhof. Ja, du hast die Gedenkstelle, wo du hinlaufen kannst, du hast die Gedenkstelle, die sich genau wie das Grab so lange verlängern lässt, wie die Stelle jemand braucht zum Gedenken. Und du triffst auch Leute, genauso wie wenn du zum Grab gehst. Anders, natürlich, ja.
Klar.
Es bildet das halt schon irgendwie dann so ab und ermöglicht dann eben dem gesellschaftlichen Trend, dass man halt immer weiter auseinander lebt und umzieht und eben nicht mehr alle Kernfamilien an einem Ort geboren werden und alle an dem gleichen Ort auch sterben und in der Zwischenzeit vielleicht mal 10 Kilometer zur Arbeit gefahren sind, sondern eben heute alles global oder zumindest national sehr verstreut abläuft, gibt es dann da eben die virtuelle Möglichkeit zu, das trotzdem so abzubilden.
Ihr habt auch einen Online-Shop, habe ich gesehen, da hatten wir ja auch mal drüber gesprochen, da waren die provisorischen Holzgrabmale sehr begehrt. Die gingen auch dann übrigens nach Flensburg, hast du erzählt.
Ja, genau. Also tatsächlich der Online-Shop war unsere Idee, den Hinterbliebenen, die wir betreuen, irgendwie so im Nachgang noch die Möglichkeit zu eröffnen, über Dinge, die sie eben während der ersten Wochen und Monate hier bei uns nicht durchdenken konnten oder wollten, weil es einfach zu viel war, weil sie dazu nicht in Lage waren, das eben dann auch noch danach zu ermöglichen und oder auch einfach wie zum Beispiel so Bücher und Ratgeber, wo man einfach vielleicht auch erst nach Wochen und Monaten merkt, dass einem das gut tut, dass sie darüber eben eine einfache Möglichkeit haben, davon überhaupt zu erfahren und das dann eben auch zu bestellen oder eben für die Angehörigen, die zwar mit dem Tod zu tun haben, aber eben nicht zu den nächsten Angehörigen gehören. Also es gibt so Statistiken, dass bei jedem Todesfall sind bis zu 25 Leute betroffen. Ja, weil das Neffen, Nichten, Cousins, Cousinen, Nachbarn, wer auch immer, die betrifft so ein Todesfall ja auch eine. Mit wem haben wir als Bestatter Kontakt? Mit 3 Leuten, dem hinterbliebenen Ehegatten und den 2 Kindern. Und eigentlich wollten wir mit diesem Online-Shop eben diese anderen 22 Personen erreichen, damit auch die eine Möglichkeit haben zu sagen, ich möchte mir irgendwie ein Gedenklicht kaufen, um mir zu Hause so einen kleinen Gedenkpunkt einzurichten mit einem Bild und einem passenden Kerzchen dazu oder sowas. Und die jetzt die Erfahrung nach, ich glaube, mittlerweile knapp 2 Jahren von diesem Online-Shop ist, dass wir vor allen Dingen diese Trauerratgeber und diese Holzkreuze überall hin verkaufen, aber eigentlich nicht an die Personen, die wir erreichen wollten, sondern eben Holzkreuze. Eins ist mal nach München gegangen, eins ist nach Dresden, eins nach Flensburg. Das nächste war mal, glaube ich, irgendwie bei Aachen.
Das ist schon merkwürdig.
Ja.
Also, ja, dann seid ihr bei Facebook, dann seid ihr bei Instagram. Also ihr seid auch im Social-Media-Auftritt verbunden und da kann man euch auch besuchen. Wenn man da mal schaut, da sind auch ganz viele unterschiedliche Bilder. Ich bin hier gerade auf eurer Instagram-Seite. Ja, da sind auch mal Uhren abgebildet, aber ansonsten so eigentlich das pralle Leben, was da abgebildet ist. Ne? Ja. Also hat eigentlich jetzt nicht unbedingt viel mit einem Beerdigungsinstitut so auf den ersten Blick zu tun. Das finde ich auch ehrlich gesagt gut, so dass man auch sieht, Mensch, da sind auch Menschen, die da arbeiten und die haben auch ein ganz normales Leben. Ne?
Ja.
Welche Zukunftspläne hast du denn? Vielleicht mal so als finale Frage.
Langsam alt werden und lange gesund bleiben. irgendwie so. Also es sind ja tatsächlich die Kleinigkeiten, die man vielleicht auch durch den Beruf, manche jetzt durch die letzten 2 Jahre auch nochmal anders, unabhängig von dem Beruf vielleicht zu schätzen, gelernt haben. Ne? Also ja, es ist ja tatsächlich so, wenn man mit einem Beruf als Mediziner mit kranken Menschen, als Altenpfleger, mit kranken Menschen, die aber manchmal auch gesund wieder werden, zu tun hat, dann denkt man sicherlich über manche Dinge im Leben anders nach und hat aber auch immer so beide Beispiele, dass man sagt, ja, es gibt fiese Krankheiten und es gibt aber auch die Leute, die das wieder, die da wieder damit trotzdem glücklich und alt werden. Und ja, in unserem Beruf sind es dann doch überwiegend die oder fast ausschließlich dann die Dinge oder die Geschichten, mit denen man in Kontakt tritt, wo eben es nicht so das positive Ende war. Und ich glaube, so lernt man dann ja, viele Dinge anders wertzuschätzen. Und das ist halt tatsächlich irgendwie die vermeintlich kleineren Dinge sind, die dann so als Zukunftsplan sind. Ne? Also es gibt ja diesen tollen Spruch, nachdem du den Karlauer am Anfang hattest mit den Leichen im Keller, gibt es ja auch diesen tollen Spruch, das letzte Hemd hat keine Taschen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, schon was man besonders als Bestatter dann ja durch tägliche Erfahrungswerte auch immer wieder gespiegelt bekommt. Also von daher Zukunftspläne. Ja, ich werde nie jemand sein, der sagt, ich mache das, wenn ich dann in 35, 40 Jahren mal in Rente gehe, sondern ja, vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr, aber viel länger sollte man so einen Plan dann auch nicht aufschieben. Ja, von daher gibt es da, denke ich, ganz viele Dinge, die man sich irgendwie vornimmt und zeitnah verwirklichen kann, was dann natürlich da überwiegend private oder persönliche Dinge angeht. Und ja, so insgesamt beruflich bedingt oder auf den Beruf runtergebrochen. Ich engagiere mich sehr viel für meinen Beruf. Also ich bin zum Beispiel im Prüfungsausschuss für die Gesellen, nehme da Prüfungen ab, um einfach auch so einen Standard innerhalb der Branche vielleicht auch positiv beeinflussen zu können. Mit dem gleichen Grundgedanken mache ich im Auftrag vom ZDHZ, also der Zertifizierungsstelle des deutschen Handwerks, mache ich Audits bei Unternehmen, die sich eben einer gewissen Qualitätsstandards unterworfen hat, um eben auch da ja was für die Branche Positives zu tun und einen hohen Standard bei Bestattungsinstituten zu fördern, immer mit dem Gedanken, dass davon am langen Ende dann die Kunden, die Hinterbliebenen, die Familien profitieren. Also gibt wie bei allem so rote Ampeleffekte. Jedem fällt bestimmt irgendeine schlechte Erfahrung mit einem Bestatter ein, wenn man mal eine Minute drüber nachdenkt. Und ich finde, man kann viel dafür tun, dass nach Möglichkeit auch viele positive Ideen dann da zutage kommt, wenn man drüber nachdenkt. Und deshalb eben auf der einen Seite so eben Qualitätsstandards bei uns selber und bei möglichst auch anderen Bestattern zu fördern und voranzutreiben. Und auf der anderen Seite eben ja für die Familien oder für Vorsorgende eine möglichst angenehme Art und Weise zu schaffen, dass sie mit einem Thema, was eigentlich unterm Strich keiner haben möchte und keiner braucht, ja, wäre jedem lieber, bis in die Unendlichkeit zu leben und immer gesund zu sein und all solche Dinge. Ja, der Tod ist auch nach neuesten medizinischen Erkenntnissen halt immer noch unausweichlich und von keinem gern gesehen, dass man das eben so, ja, so angenehm und so passend, so wenig negativ wie möglich allen da aufzeigen kann und so individuell wie möglich für jeden umsetzen kann und das nicht so eine Massenabfertigung irgendwo mal wird, wie es ja auch durchaus immer mal wieder Trends gibt oder gab.
Ja, genau. Ja, dann sage ich mal erstmal danke heute für deine Zeit, uns mal so ein bisschen den Einblick zu ermöglichen, wie ihr arbeitet. Ich persönlich finde das schön, dass das Beerdigungsinstitut Feldhaus eben als Traditionsfamilienunternehmen auch jetzt in der nächsten Generation irgendwann dann auch weitergeführt wird und dass das auch in Familienhänden bleibt, weil ich glaube, das zeichnet Hahn eben auch aus, so eine gewisse Tradition, die wir in der Stadt auch hegen und pflegen, und dazu gehört eben auch, sag ich mal, ganz klar das Thema Traditionsunternehmen. Und insofern da erstmal Dankeschön, dass ihr da seid. Und ja, ich wünsche dir vor allem und auch der Maike so als nächste Generation weiter innovative Ideen, dass ihr auch die Satzungen vielleicht mal so möglichst modern halten könnt in Zusammenarbeit mit den anderen Bestattern hier vor Ort. Weil ich glaube, der Markt, das hast du ja bestätigt, eben zum Thema Individualisierung und möglichst freilassend auch die Bestattung zu machen. Wir haben ja darüber gesprochen, auch ganz am Anfang, wie sieht es bei Geburten aus? Auch da kann man ja ganz viel selber gestalten. Und deshalb ist der Wunsch auch bei den Angehörigen oder auch bei denen, die sich vorher schon zu Lebzeiten um ihre Beerdigung kümmern, eben auch möglichst individuell bestattet zu werden. Also vielen Dank dafür erst einmal und weiterhin alles Gute bei euch.
Vielen Dank.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte abonnieren und in 14 Tagen wieder reinhören.